So. Also, wir haben diese Woche den Abschnitt Truma. Es gibt so ein paar Short, wo, sagen wir mal, ein Thema auf eine bestimmte Art dominiert, dass man sagt, so viele Themen gibt es da nicht, worüber kann man, wo will man sich konzentrieren, was eigentlich auch nicht stimmt, aber das macht jetzt nicht aus. In anderen Fällen gibt es einfach so viel, dass man nicht mehr weiß, worin zu schauen. Und die Parascha dieser Woche ist eigentlich beide gleichzeitig. Es ist ein Thema, das 5 Wochen lang weitergeführt wird. Ich habe das schon vielen Jahren immer wieder betont. Es ist schwer zu fassen, aber 5 Wochen Abschnitte. 5 Wochen Abschnitte beschäftigen sich mit dem Thema der Bau des Stiftzeltes. Und an sich darf man die Frage stellen, warum? Das ist eine Frage, die ich normalerweise ungefähr in Vayakhel oder Pekudei stelle, weil dann irgendwann die Themen schon alle gesehen wurden, glaubt man. Und dann sucht man da, ja, etwas Generelles, aber der Mishkan ist natürlich die große Erfolgsgeschichte in der Wüste. Eine Bande Sklaven, denen es ziemlich schwer fiel, um sich an allen exklusiven Regeln des Monotheismus so ganz, ganz genau zu halten, hat es geschafft, trotz der Sünde mit dem goldenen Kalb, Gott wieder in die Mitte zu kriegen. Gott verzeih ihnen, sie haben Stiftzelt bauen können. Man kann auch ganz viel darüber sagen. Einiges davon gehört zu Parashat Kitisa. Deshalb werde ich das nicht jetzt loswerden. Aber deshalb eine riesige Erfolgsgeschichte. In Betracht der Tatsache, dass unsere Vorfahren nicht wie ursprünglich geplant war, nach einigen Monaten in Israel angekommen sind, sondern 40 Jahren in der Wüste weilten, ist die Wirklichkeit, dass die Tatsache, dass sie das hier erfolgreich geschafft haben, enorm. Denn eigentlich müsste die Tora ein bisschen anders aussehen. Ja? Gäbe es nicht die Sünde mit den Kundschaftern, dann hätte eigentlich nach dem der Abschnitt Schlachet da anders aussehen müssen. Und da ziehen wir hinein in das Heilige Land. Und ein Teil vom Buch Josua wäre eigentlich etwas unter Mosche. Das heißt, es würde ganz anders sein. Jetzt, dass das nicht geschehen ist, ist das, der Einzug in Israel ist jetzt nicht diese große Erfolgsgeschichte geworden, weil es noch nicht stattfand. Aber das ist die große Erfolgsgeschichte. Der Bau des Stiftzeltes ist in peinlichen Details, also peinlich ist nicht das richtige Wort, aber sehr präzise Details, penibel ist das Wort, das ich gesucht habe, danke, penibel in den Details beschrieben. Ich lese mal einfach, weil die Seite vor mir offen ist, aus dem 23. Vers des 25. Kapitels. Asita Shulchan Shittim, du sollst einen Tisch machen aus Shittim-Holz, ob das jetzt Akazien sind oder Zedern, lassen wir das alles nebenan, Shittim. Amatai Morko, 2 Amot in der Länge, Vamar Rochbo, 1 Amma breit, Vamar Vachetzi Komato, 1,5 Amma. Höhe, was ist, wenn ich ihn jetzt nicht 1,5 Amma mache, sondern 1,6? Hier steht 1,5. Ja? Vezipita soll dann verdeckt werden mit reinem Gold. Vasitalo Zer hat eine kleine Krone, einen Rand rundum. Vasitalo Misgeret Tofach, dann gibt es noch irgendeine andere Art. Und eine Misgeret, was das ist. Ja? Rundum. Auch das sollst du machen, sehr sahavle Misgarto. Auf diese Misgeret muss auch so eine Krone geben. Vasitolo arba tabot zahav, muss 4 Ringen haben aus Gold. Venatata et tabot al arba peot, ashrel arba aglav. Dann diese Ringe müssen genau auf den 4 Ecken jeweils eine Ecke von einem Fuß angeheftet werden. Lumata Misgeret, hier na tabot. Dort, wo die Misgeret ist. Jetzt wissen wir, dass Misgeret eigentlich ein Band ist, das irgendwo mitten der Höhe oder also nicht ganz oben ist und so eine Leiste bildet. Ja? Vasita Badima Zeshitim, da musst du Stangen machen, die ebenfalls aus Shittimholz sind. Vezipita Otam Zahav, die sollen mit Gold verdeckt werden. Venisa Bamet Ashulchan, damit man das damit trägt. Da muss man auch machen Vasita Kearotav, Vechapotav, Uksotav, Umenakiotav. Vier Wörter, zu denen es einen riesigen Text in Rashi gibt, was genau gemeint ist, was Halbröhren sind, was so Ständer sind, auf denen man diese Röhren legt, was die Formen sind, in welche die Schaubrote waren, ja, und was für andere Ustensilien dabei waren. Was sind diese vier Dinge? Asher yusach bahen zahav tov, die sollen überdecken den Tisch und auch aus reinem Gold gemacht sein. V'natata al ha'shulchan lechem panim v'netamid, auf dem Tisch soll es eben das Schaubrot geben. Lechem panim, schauen, es sieht sich in beiden Seiten. Dauert. Okay. Das ist sehr genau. Wenn das nicht reicht, dann haben wir den nächsten Abschnitt, wie die Menorah gemacht wurde. Das ist noch im größeren Detail beschrieben. Und was ist, wenn ich den Tisch ein bisschen größer machen will, ein bisschen kleiner machen will? Was ist, wenn wir jetzt uns entscheiden, wir wollen es hier für, ich weiß was, nach dem neuen Standard, ist 90 cm, 85 cm, 85 cm bis der Tischplatte, mit der Tischplatte. Man kann sich ja so viele Fragen vorstellen, wo man ein anderes Design will, ich weiß was. Nee, es ist vorgeschrieben. Es ist ganz genau vorgeschrieben. Und das lässt uns erahnen, dass eigentlich in diesen Maßen, in diesem Design eigentlich Symbolik zu finden ist. Allerdings ist es nicht einfach, um zu entdecken, welche Symbolen dahinter stecken. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer und manchmal sind die Symbolen, die vorgeschlagen werden, sehr spekulativ. Ich habe so heute in Vorbereitung des Shios insbesondere den Kommentar zum Chumash, den Kommentar von Rabbiner Hirsch angeschaut. Weil Rabbiner Hirsch sehr viel, ja, das haben wir hier, stimmt, Rabbiner Hirsch sehr viel mit Symbolik arbeitet und deshalb ist das ist noch die Ausgabe, die originelle Ausgabe. Noch mit dieser Frakturschrift. Ich habe in meiner Arbeit zum Sidur auch viel Rabbiner Hirsch angeschaut. Ich muss sagen, Rabbiner Hirsch war ein bahnbrechender Autor. Er hat nämlich, einerseits ist seine, also die Beherrschung der urtraditionellen Quellen hervorragend. Und alles vor dem, dass ein Computer erfunden wurde. Und andererseits erwagt er sich ein bisschen anders zu schreiben als bis dann. Er schreibt in einem anderen Stil, er schreibt auf Deutsch übrigens. Er liebt Schachtelsätze. Dort habe ich gelernt, dass ein Satz nicht nur in rabbinischem Hebräisch, sondern auch in der deutschen Sprache eine halbe Seite abdecken kann.
Ich gebe sich, glaube ich, eine ganze aus.
Kann auch sein. Rabbiner Hirsch hat versucht, eigentlich in einer Sprache, die für die Leute seiner Zeit Torah zugänglich machen kann, zu schreiben. Und das ist also eine Zeit, in welche, sagen wir mal so, Rabbiner Hirsch spricht von Tauro im Derech Eretz, ja, Torah im Derech Eretz, was er versteht als, er schätzt eigentlich bestimmte Aspekte der westlichen Kultur sehr. In der Kunst, bildende Kunst vielleicht nicht so sehr, weil, also wenigstens habe ich das nicht so gesehen, aber ganz sicher in der Literatur und in verschiedenen anderen Dingen. Rabbiner Hirsch hat sich weniger mit Philosophie und Wissenschaft beschäftigt. Das war nicht seine, auch Geschichte war ihm weniger wichtig, aber auch Geschichte dringt in seinen Kommentar hinein. Auch bestimmte wissenschaftliche Bereiche dringen hinein. Aber was ihn richtig beschäftigt, ist die Kultur. Weil die Kultur im 19. Jahrhundert ist ein großes Ding. Und damit kann er zeigen, dass das Judentum für Menschen, die Kultur schätzen, dass das Judentum auch hochgeschätzt werden darf, weil es eben so eine hohe Position einnimmt und auch höher. Und dann findet man, wenn man so denkt, ist natürlich selbstverständlich, dass man auch an Symbolik denkt. Und dann sucht man sich halt diese Symbole. Nur hier ist das Problem, und das habe ich entdeckt, als wir mit dem Sidur gearbeitet haben. Rabbiner Hirsch, also spricht von Dichtung, Literatur, Symbolik und so weiter und so fort. Manchmal war er der Erste, der diese Sprache angewendet hat, um bestimmte Texte zu analysieren. Aber wie in vielen Bereichen, der Erste, der was tut, ist nicht zwingend der, der am Ende die überzeugendste Erklärungen liefert, die ein Jahrhundert später als überzeugend betrachtet werden. Nicht von Rabbiner Hirsch falsch lag, Gott behüte, sondern er war der Erste. Er hat, alle anderen stehen auf seinen Schultern. Aber dennoch gibt es manchmal einfach sehr spekulative Erklärungen. Ich will jetzt nicht eine Kritik von Rabbiner Hirsch darstellen, ich will viel eher ein Beispiel geben, wo ich war mir so nicht sicher, ich habe das so ein bisschen skeptisch angeschaut und dann gesehen, dass eigentlich er etwas richtig Schönes vorschlägt, eine sehr schöne Analyse der Symbolik, die eigentlich ziemlich überzeugend wirkt und dabei auch noch eine andere, die schon ein bisschen spekulativ ist. Aber spekulativ heißt noch nicht falsch. Gott behüte. Spekulativ heißt spekulativ. Ja? Das heißt, es ist ein Vorschlag. Es ist auch nicht der Vorschlag als die einzige Erklärung, sondern eine von verschiedenen Erklärungen. Aber es muss nicht zwingend so sein, dass der Text so ausgelegt wird. Also, versuchen wir es. Was möchte ich analysieren? Die Menorah. Lesen wir also ab dem 31. Vers des 25. Kapitels. Vasita menorat zahav tahor, du sollst machen einen Leuchter aus reinem Gold. Miksha teaseh menorah, gehammert sollst du machen die Menorah. Yerecha, ihr zentraler Fuß, vekana, also der Fuß und der Kane, wie das sich oben zu einer Stange so aus, also weiter ausbreitet, wie er ihre Kelche, Kaftorea, ihre, wenn ich jetzt das übersetze, dann gebe ich weg, was Rabbiner Hirsch nachher sagt. aber sagen wir mal Kugelchen, so, das ist ja gut. Ufrachea und ihre Blüme, Mimenayu, von ihr sollen sie heraus sein, also auch rausgehammert werden. Veshishakanim und 6 Verzweigungen. Yotzim mitzedea kommen heraus von ihren Seiten. Shloshakne Menorah, 3 Zweige der Menorah, mitzedeichat von einer Seite. Ushloshakne Menorah und 3 Zweige der Menorah, mitzedeichini von der zweiten Seite. Shloshagevi'im meshukadim, bekanei echad. Ja, also 3 Becher, die dann eine bestimmte Verzierung haben, meshukadim. Bekanei echad, an jeweils eine Zweige. Kaftor, eine Blume, vaferach und eine Kugel. Ushloshage wie ihm und 3 Becher, Meshukadim, also wieder das gleiche, Bekanea Echad an eine Zweige, Kaftorwa Ferrach mit einer Kugel und einer Blume. Kenzo soll sein, der Shishet Kanim, Ayotzim mit der Menorah für die 6 Verzweigungen, der Zweigen der Menorah. Vam Menorah. Und in der Mittenlinie der Menorah, Arbaag wie ihm gibt es 4 Kelche, Meshukadim, Kaftorea, Ufrachea. Und das ist ein Vers, zu dem man den ganzen Shiur geben kann, aber wiederum, es gibt Kelche, es gibt Kugel und es gibt Blumen. Vechaftor und eine Kugel. Tachat Shner Kanim. Unter jeweils, wo es eine Verzweigung gibt, gerade bei der Verzweigung gibt es eine Kugel. Mimena, von ihr herausgehammert. Vechaftor und so eine Kugel. Tachat Shner Kanim, Mimena. Wiederum. Von der Menorah selbst, wo es zwei Zweigen gibt. Über Haftor, Tachat Shner Kanim Mimena. Lishesh et Kanim für die sechs Zweige der Yotzimina Menorah, die rauskommen aus der Menorah. Das heißt, es gibt drei verschiedene Kugeln, jeweils wo sich zwei Armen der Menorah ausbreiten. Kaftorem uknotam mimenaiyu. Die Kugel und die Arme sind auch von ihr herausgehammert. Kula, alles mikshachat, herausgehammert auf einmal Sahav Tahor von reinem Gold. Das heißt, man hat eine riesige Platte aus Gold gemacht, ausgehammert. Dann musste der Werkmann, der Goldschmied, sehr, sehr klug sein, um nachzudenken, wie genau das alles einzubauen. Und alles wurde so gehammert, bis die ganze Form langsam entsteht und das alles zusammengemacht wurde. Das ist derart komplex, das ist derart komplex, dass unsere Weisen berichten, dass das unmachbar war. Nitkashe Moshe be'asiyat ha'menorah. Moshe hatte recht viel Mühe, um die Menorah herzustellen. Und dann kam ein Wunder eigentlich. Im Feuer entstand die Menorah. Und das, auch Moshe verstand auch nicht, wie der Plan aussehen soll. Und das sehen wir gleich. Vasitait Nerotea Shiva, du sollst dann sieben Lichter dafür machen. Veilait Nerotea, er soll heraufbringen, heraufstellen die Lichter. Veiral Ever Panea, dass sie dann so gerichtet sind, dass sie zueinander leuchten. Umalkachea, Umachtotea, und die Pinzetten, wenn ich also Zangen, und die Schaufel Sahav Tahor aus reinem Gold. Kikar Sahav Tahor Yaseota. Aus einem Kikar Gold soll er sie machen. Et kol hakelim haele, all diese Gegenstände. Urei und sehe, vaase und mache. Betavnit natam, nach ihrer Form, asher atam mar'e bahor, die dir gezeigt wird auf dem Berg. Was heißt, die dir gezeigt wird? Beim Tisch steht nicht, dass Moshe das gesehen hat. Beim Aaron steht nicht, dass Moshe das gesehen hat. Und bei den Teppichen steht das nicht. Und bei den Holzbrettern auch nicht. Nur bei der Menorah. Und das ist eben eine Stütze für den Midrash, dass Moshe eben Mühe hatte mit der Menorah. Es gibt noch eine andere Beschreibung der Menorah im Abschnitt Balotcha. Im Buch Bamidbar. Im Vergleich entstehen noch einige Details. Das lasse ich heute weg. Das wäre sehr wichtig, wenn wir jetzt Rashi zu diesen Stellen lesen. Aber das lassen wir jetzt weg. Viel eher merken wir eine Menge Dinge. Erstens, sie war aus einem Kikar Gold gemacht. Aus einem Stück, aus dem das alles gehammert wurde. Das heißt, die Menorah konnte nicht so aussehen wie die prächtige Menorah, die in der Altstadt Jerusalem unter einem sehr gut bewachten, also einer starken Glaskuppel dort ist. Sie kann nicht so ausgesehen haben, aus dem einfachen Grund, dass das aus Gold nicht halten würde. Die Menorah dort ist aus festen, eigentlich Bronze überzogen mit Gold gemacht. Und sie wäre halachisch gültig. Ja, halachisch darf man so eine Menorah zünden. Aber sie entspricht nicht dem Gebot, der hier steht, dass das Miksha Achat sein soll. Dafür brauchte man, also man kann es nicht in dieser Form schmelzen, weil dafür braucht man eine gigantische Quantität Gold. Und aber, da muss man sie hammern. Aber genau wie es Moshe schwer war, sie zu hammern, fiel es auch schwer für die Leute, für die Künstler, die diese Menorah entworfen haben. Sie haben sich bemüht, eine Menorah zu entwerfen, nach wenigstens eine Meinung zu entwerfen, die halachisch auch gültig wäre für Betamigdash. Aber so hat die Menorah von Moshe nicht genau ausgesehen. Wie hat sie ausgesehen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Vorschläge. Lassen wir das beiseite. Für uns ist aber wichtig, dass wir symbolisch folgende Dinge entdecken. Es gibt die Menorah. Die Menorah bezieht sich auf dem mittleren Arm, Fuß und Arm drauf drüben. Es gibt die sechs Kanim, sechs Arme. Damit entsteht eine Menorah mit sieben Lichtern. Das heißt, wir haben 6 plus 1 ist 7. Ja? Wir haben Blume, wir haben Kelche, wir haben Kugel und zwar eine vorgeschriebene Zahl von dem. Und dann gibt es auch noch Verzierungen. Die Frage ist, wie die Verzierungen einzuordnen. Ich will die Verzierungen, die Meshukadim gerade jetzt rauslassen. Die Frage ist, vor dass ich Rabbiner Hirsch zitiere, welche Symbolen wir in der Menorah erkennen können. Wer möchte einen Vorschlag machen?
Also wenn man sich so das Foto anschaut irgendwie und so das wenige, was man über Kabbalah gelesen hat, irgendwie versucht anzuwenden, dann ist es halt ganz witzig, weil so halt irgendwie so diese sieben unteren Sephirot halt irgendwie so die Lichter sind und man halt diese drei oberen vielleicht, von denen es ausgehen kann oder so. Aber es ist
also, die Zahl sieben, so einzige, die Zahl sieben ist nicht nur im Judentum, aber wir sind die Urheber von vielen Anwendungen der Zahl sieben. die Zahl sieben ist sehr bedeutend. Wir haben das auch im Talmud-Shiur gehabt. Die Zahl sieben spielt in Juden eine große Rolle. Wir haben Schabbat am siebten Tag, wir haben das siebte Jahr von Schmittah, wir haben David wird in Buch Divrei Yamim als siebter Sohn von Yishai beschrieben. Ja? Es gibt noch viele andere sieben, die zu finden sind. Sieben Wochen für Omer, jede Woche hat sieben Tage, also sieben mal sieben Wochen. Sieben mal sieben Schmittot ergeben ein Jovel. Sieben kommt immer wieder zurück. Und mit sieben auch die anverwandten Zahlen 6 und 8. Also 8 haben wir bei der Menorah jetzt nicht, aber die 7 kommt dann in der Kabbalah, wie erwähnt wurde, kommt die Zahl 7 häufig vor. Das lässt sich relativ schnell sehen. Die Zahl 7 spielt hier eine Rolle. Wir haben 7 Arme der Menorah. Okay, weiter.
Zahlen von den einzelnen Verzierungen, aber Symbol auf der Tora auch. Ich weiß nicht, wo das ist im Midrash, aber das okay. Beginnt Bereshit hat der erste Vers, also viel Bereshit war erlebt, mit der Shamayim, Bet Haaretz, das sind sieben, das ist die Zahl sieben wahrscheinlich. Ja. Und dann die Knöpfe und die Blumen, das ja. Ist alles der Psukim, das beginnt Shemot und Vayikra und Bamidbar und Devarim.
Also eine Möglichkeit wäre, dass wir jeweils die Zahl der Verzierungen aufzählen. Und mal schauen, wie viel Kugel haben wir, wie viel Blumen haben wir, wie viel Kelch haben wir und was dann die Symbolik von dieser Zahl sein kann. Aber wie wäre es, wenn wir nicht so lange warten? Vielleicht übrigens gibt es noch Vorschläge? Nicht? Okay. Wie wäre es, wenn wir nicht so lange warten, bis wir zählen, vor dem Zählen überhaupt, dass es Kelche Blumen und Kugel gibt. Ja, und es ist vielleicht Zeit, um mal zu fragen, was sind eigentlich diese Kugel? Also, ich schlage vor, dass wir erstens mit den Blumen und Kelchen und Kugel arbeiten und dann, wenn die Zeit noch vorhanden ist, dass wir eine Übung mit der Zahl 7 machen. Eine von vielen. was könnte eine Blume bedeuten?
Ja, blühen ist so etwas wie aufblühen, wachsen, entwickeln.
Okay. Also Blumen blühen, entwickeln.
Bei der Blüte ist die Frucht nicht weit.
Okay. Wo wäre dann die Frucht?
Vielleicht die Kugel.
Kugel könnte dann ja, eine Frucht sein.
Oder das Licht.
Das Licht.
Sobald, wenn ich nach dem gehe, dass die Blüte ganz oben ist, ja. Und die Lampe nur drüber.
Ja. Die Lampe ist oben, aber ich spreche nicht von der Lampe, ich spreche von den runden.
Die Blüte ist ja gleich drunter.
Ja.
Das ist richtig. Interpretiert er jetzt.
Aha.
Die Blüte Und danach,
das sagen Sie, trägt
der Fruchtstängel, die hat dann die Frucht.
Das ist die okay, weil wir haben auch, diese Kugel dort, wo die Armen jeweils aus der Menorah hinausgehen. Und was wäre dann der Kelch?
In dem sitzt die Kugel.
Es gibt eigentlich in meiner, nach meiner Meinung zwei Möglichkeiten. Und sind beide selbstverständlich. Das heißt nicht, das eine korrekt, das eine nicht. Aber diese Art Interpretation drängt sich auf. Ich glaube, dass die Verbindung zwischen Blume und Kugel, beziehungsweise Blume, Kugel und Kelch, selbstverständlich ist. Es wird vorgeschrieben, dass wir drei Verzierungen haben. Dann kann ich mir schwer vorstellen, dass das hier, das ist nicht willkürlich, das ist nicht zufällig. Da muss es eine Beziehung zwischen ihnen geben. Also wir können natürlich sagen, Blume, Blüte, daraus wächst eine Frucht. Das ist diese Kugel, das heißt, die Kugel ist eigentlich eine Frucht. Und dann wäre der Kelch vermutlich, was aus dieser Frucht kommt. Ich verarbeite es, es fängt an zu wachsen, dann habe ich was und daraus kann ich trinken. Seine Möglichkeit. Aber in der Hirsch gibt es eine andere Möglichkeit, genau in der umgekehrten Reihenfolge, bitte.
Das wäre ja von oben nach unten, also die Blüte, die Frucht und das Gefäß.
Ja.
Ja, das ist von oben nach unten, okay.
Ja. Aber in der Hirsch schlägt genau das Umgekehrte vor, was natürlich von Design her interessant ist. Der Kelch, Rabbiner Hirsch zitiert dazu den Kelch, ja, von aus Sefer Yirmiyahu, also Gavia. Wir haben Gavia bei Josef zum Beispiel, allerdings ist dort nicht so klar, was er damit tut. Wir haben Gavia im Buch Yirmiyahu und ein Gavia ist nicht ein Kuss. In der Geschichte von Josef, Entschuldigung, wenn er noch im Knast ist, Babor, ist Josef, tut, wie heißt es, Josef spricht mit den zwei Diener des Pharaos, zwei Minister, der eine der Getränkeminister, der andere der Bäckmeister. Und dabei sagt der Feinmeister, Kos paro beyadi. Der Becher, aus dem der Pharao trinkt, ist nicht ein Gavir. Es ist ein Kos. Rabbiner Hirsch, ohne dass ich dieses Argument gesehen habe, aber Rabbiner Hirsch sagt eigentlich Folgendes: Wenn man in Yirmiyahu schaut, wo Gavir angewendet wird, dann ist Gavir eigentlich nicht ein Kelch, aus dem man trinkt, sondern aus dem man gießt, also ein großer Behälter, eine Karaffe, aus der man die Becher beschenkt. Okay? Das ist immer ein Problem, man muss die Wörter übersetzen und sobald man sie übersetzt, dann glaubt man genau zu wissen, was sie sind, was nicht stimmt. Okay, und deshalb sagt Rabbiner Hirsch, der Gavir ist der Behälter, in dem der Speicher, aus dem die Ernährung dann im Einzelfall kommt. Die Blume steht dafür, wenn es nach außen kommt. Was wäre dann der Kugel? Die Knospe. Die Knospe hat in sich alles, was nötig ist, um die Blume zu produzieren. Ja? Aber es ist noch nicht, es ist noch alles im Potenzial, es ist noch nicht draußen gekommen. Es ist jetzt eine von den beiden vernünftiger als die andere, glaube ich nicht. Ich glaube, zwei sehr überzeugende Erklärungen. Ich nehme an, man könnte auch andere Möglichkeiten anbieten, aber ich glaube, dass diese zwei relativ selbstverständlich sind.
Hieß es auch, dass dann die Knospe aus dem Astragavir zehrt und durch das, was sie rauszieht, erst die Blume schaffen?
Ja.
Und
alleine geht's gar nicht. Ja, genau. Ja, genau.
Offensichtlich sind ja alle diese Elemente notwendig. Mhm. Also ohne Kelch geht's nicht.
Gut.
Ohne Knospe geht's auch nicht.
Allerdings fehlt uns da etwas. Hervorragende Symbolik. Jetzt gehen wir entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Wir produzieren entweder ein Getränk oder wir produzieren Blumen. Passt! Was soll das bedeuten? Und da werden wir eigentlich spekulativer. Wir haben noch einige Minuten und dann kann ich ein Beispiel geben, wo Rabbiner Hirsch eigentlich etwas ähnlich tut, wie man das von kabbalistischen Autoren kennt, aber Rabbiner Hirsch tut es nicht in kabbalistische Terminologie, sondern er sucht das in der Symbolik und er macht, es ist spekulativ, aber allerdings überzeugend spekulativ. Aber noch immer spekulativ, ich finde, dass wir das so also korrekt einschätzen. Und das ist, indem er einen Vergleich mit einem Vers aus dem Buch Jesaja macht. Und vor, dass ich diesen Vers zitiere, möchte ich hier Rabbiner Hirsch mit Rabbiner Hirsch anderswo ergänzen. Für Rabbiner Hirsch ist die Funktion der Menorah sehr klar symbolisch für, also das Licht ist die Erleuchtung, die Weisheit, die von Kimizion Tetzetora vom Tempel strahlt es nach außen. Und deshalb verstehen wir, wie Rabbiner Hirsch ausgerechnet diesen kommenden Vers zitiert in diesem Zusammenhang. Am Anfang des 11. Kapitels von Jeschajau gibt es die folgenden zwei Verse. Ich lese sie vor. Ach, wer kein Jeschaja dabei hat, nur ein Chumash, man kann das überleben. Ve'yatza choter migeza Yishai. Von der Aste von Yishai wird ein Choter kommen. Wie sagt man das auf Deutsch? Das ist so ein Ausläufer.
Trieb.
Trieb. Ja. Trieb. Okay. Ein Trieb von der Aste von Yishai. Venetzer Misharashav Ifre. Es kommt also jetzt, es wird fruchtbar, es kommen jetzt die Blüten kommen, die Knospen kommen. Venacha, also was heißt das? Es kommt aus der Aste von Yishai ein Trieb. Was?
David.
Nee, David lebte ein paar Jahrhunderte zuvor. Also ich mache es leicht. Ich lese ein bisschen früher. Und dann kann man besser verstehen. Lachen, deshalb. Koamar Hashem, ich bin einfach im früheren Kapitel, so 8 Verse davor. So sagt der ewige Elohim, Gott, jetzt habe ich jetzt falsch übersetzt. Lachen, Koamar Hashem, deshalb, so sagt der Herr, Elohim, Tzvakot, der Gott, der ewige Gott, Allmächtige, der Herrscher, Altira Ami, du mein Volk, fürchte dich nicht. Du Yoshev Bezion, die du in Zion angesiedelt bist, fürchte dich nicht, Me'ashur von den Assyrern. Bashevet Yakeka, ja, er wird dich mit dem Stab schmeißen. Und Matteo und sein Stock, Isal, Echa, wird er über dich tragen, bederich mit seinem auf dem Weg nach Ägypten. Ki od ma'at mizar v'chalazam v'api al tavlitam. Du musst nicht Angst haben, denn es dauert nicht lange, mein Zorn wird sie eigentlich fertig kriegen. Was ist der Kontext? Der Kontext ist, das Assyrische Reich ist eigentlich der Machtinhaber in der Region. Aber sie sind nicht die einzigen Mächtigen. Es gibt noch andere, die auch mächtig sind, insbesondere Ägypten. Und die stehen damit im Konflikt. Diese Geschichte läuft schon so 4000 Jahren. zwischen verschiedenen Regionen, die alle mit dem Heiligen Land miteinander verbunden werden. Alle wollen im Heiligen Land herrschen. Und es ist eigentlich, ist die in Israel dann leben, haben oder glauben zu haben, eine Chance, um den richtigen Partner, sich den richtigen Partner auszusuchen und so vom Joch des anderen Machtinhabers zu befreien und bessere Bedingungen zu bekommen. Das heißt, man kann eine eine übermäßige Einfluss plötzlich bekommen. Ja? Auch wenn man ein kleineres Land ist, man ist in einer Schlüsselposition. Allerdings ist das sehr riskant. Warum? Als kleines Land hat man nicht immer die Möglichkeiten, um gegen ein Imperium, gegen das Heer eines Imperiums zu kämpfen. Und hier steht der König Israels vor der Wahl, sich mit Ägypten zu alliieren, sich mit Assyrien zu alliieren, was sie waren, ohne Wahl. Kann man sich überhaupt neutral aufstellen? Vermutlich nicht. Ja, man muss irgendwie wählen. Und die Frage ist natürlich, wenn ich wählen muss, dann muss ich ja wissen, richtig zu wählen, weil die Konsequenzen verheerend sind. Ja, und man hat nicht zwingend richtig gewählt. Und hier sagt der Prophet, habe keine Angst vor Aschur, denn bald ist Aschur am Ende. Vor dass ich überspringe noch einen Vers, will ich hier noch lesen. Vehayabe Yomahu, an jedem Tag wird sein. Ja. Als im früheren Vers steht, dass Gott sich dann sozusagen aufwachen wird und sich da, er wird erregt werden, um sich da reinzumischen, was dann geschehen wird. Yasusu balo me'al shichmecha. Seine Last, sein Joch wird von auf deine Schulter weggenommen werden. Ve'ulo, also der Last, ve'ulo und sein Joch me'al zavarecha von deinem Hals. Also es kommt der Zeit, da wirst du von Aschur befreit. Natürlich muss man dafür richtig handeln, aber der Kontext, der für uns wichtig ist, wir wollen jetzt nicht von Politik sprechen, auch nicht von den Aspekten der Politik, die danach erwähnt werden und sehr wichtig sind. Nee, wir wollen uns darauf konzentrieren, dass der Hintergrundgedanke ist, es gibt Aschur, Assyrien, es gibt Mitzrayim, Ägypten, es gibt Spannungen, inmitten ist das kleine Israel, das schon geschwächt ist durch Jahrhunderte. Ja, es ist nicht mehr das größere Reich von David und Schlomo, es ist viel kleiner. Und Gott sagt, habe keine Angst, es kommen bessere Zeiten. Od Hayom, ich lese jetzt den 32. Vers vom 10. Kapitel. Od Hayom Benov Lamod, noch heute in Nov steht auf, Yinofef Yado Al Har Bat Zion, er wird seine Hand so schweben lassen über den Berg der Tochter Zions, Givat Jerusalem, ja, über den Hügel Jerusalems. Hine ha'adon Hashem Zvakot Mesaef Po Rabbe Maratzav Romer Koma Gduim Vagvoim Mishpalu. Also die Stolze, die werden jetzt abgeschnitten und es gibt wieder, ja, die Mächtigen werden fallen und Ve'yatzah. Jetzt komme ich zurück zum ursprünglichen Vers. Es wird hervorkommen, ein Trieb von der Aste Jeschais. Also was steht hier eigentlich? Es steht hier eigentlich ein neuer König Davids steht auf. Und Israel wird wieder eine Hoheit haben, in feste Regierung sein. Eigentlich kann man schon sagen, der Maschiach kommt.
Es ist erst ein Trieb, es ist ja noch kein Ast.
Der Ast ist eine Familie, es ist eine Dynastie. Es gibt nur einen Ast. Ein Trieb kommt daraus. Jetzt, ich habe gesagt, man kann sagen, der Maschiach, warum sage ich, man kann sagen, der Maschiach, sozusagen der Maschiach und nicht gesagt, der Maschiach? Also im einfachen Grund, dass in erster Linie, das ist eine Gemara spricht davon, dass in erster Linie es aussieht, als ob das etwas ist, das jetzt unmittelbar dann geschehen soll. Und es ist noch vor der Zerstörung des ersten Tempels. Also, aber dann, die Gemara sagt auch, dass viele von diesen Prophezeiungen dann sich erfüllen konnten, aber erst später in Erfüllung geraten sind oder noch nicht und erst noch später kommen. Also, ich will nur sagen, was besprechen wir? Es kommt eben der oder ein Maschiach vom Hause Davids, noch ein Glied in dieser Dynastie. Es kommt wieder ein selbstständiges, geschütztes Eretz Israel. Und jetzt kommt der Vers, bitte zuhören. V'nacha alav, auf diesem Trieb wird ruhen Ruach Hashem, der Geist des Ewigen. Ruach Chochma uvina, ein Geist von Weisheit und Verständnis. Ruach Etza ugvura, ein Geist von Rat und Kraft. Ruach Da'at, ein Geist des Wissens, Ve'irat Hashem, und der Gottesfurcht. Und jetzt müssen wir zählen. V'nacha alav Ruach Hashem. Ja, wir haben den Geist Gottes. Ruach Hashem. Ruach Chochma uvina. Chochma uvina sind zwei. Ruach Etza ugvura sind noch zwei. Ruach Da'at v'Yirat Hashem sind noch zwei. 2 plus 2 plus 2 plus 1 ist 7. Und tatsächlich hat Rabbi der Hirsch das dann so schön dargestellt. Ja, kann man das sehen. Eine Menorah mit diesem Vers, der so schön geschrieben ist, mit dem Wort Ruach als eigentlich Kugel, ja, der die Armen verbindet. Und wir haben aber, also dreimal Ruach, wir haben hier Chochma uvina, Etza ugvura, Da'at ve'irat Hashem, ja, und Ruach Hashem hier oben. Was eigentlich Rabbiner Hirsch hier sagt, ist vieles. Die Blumen sind die Blüten der jüdischen Zukunft. Die Blumen sind die Blüten der Weisheit, die ausstrahlen müssen von hier. Ja? Die Menorah steht sowohl für die Weisheit der Torah, die wir herauszutragen haben, als auch für das Blühen der jüdischen Gesellschaft. Sie gibt uns Mut, stellen wir uns noch vor, wir müssen daran denken, als 3 Jahren lang die Menorah nicht leuchtet. 3 Jahre im Jahr 167 vor der bürgerlichen Zeitrechnung bis im Jahr 164 gibt es keine Menorah. Die Menorah wird vermutlich geschmolzen, daraus als Beute genommen, daraus werden Soldaten von Antiochus Epiphanes bezahlt. Es gibt keine Menorah mehr, ohnehin interessiert sich keiner dort dafür, weil sie den Tempel zu einem heidnischen Tempel umgewandelt haben. Und 3 Jahre später kommen die Chashmonaim, erobern den Tempel und bauen eine Menorah. Sie haben kein Gold. Sie machen eine Menorah aus Holz und Eisen. Eine echt elementäre Menorah. Hätte man sie heute gemacht, dann würde man sagen, moderne Kunst. Und diese Menorah wird angezündet. Einerseits ist es eine große Enttäuschung. Es ist nicht die prächtige Menorah. Sie zeigt nicht die ganze Symbolik auf. Sie hat noch keine Kelche und keine Knospe oder Früchte, ja? Also keine Kugel und keine Blumen. Aber ist sie nicht an sich eine Blume? Aus dem Nichts, aus 3 Jahren der Domination von Heiden, entsteht jetzt wieder das Licht. Ist das nicht genau das, was Rabbiner Hirsch sagt? Die Menorah bringt uns die Hoffnung und sie gibt uns die Hoffnung auch in dunklen Zeiten, weil sie uns versichert, dass von hier aus die Weisheit und die Hoffnung ausstrahlen muss. Und damit hoffe ich zu zeigen, wie man doch vernünftige Erklärungen sieht. Bitte, man muss gleichzeitig auch daran denken, es ist nicht immer eindeutig, es ist sehr schwer, Symbolen zu interpretieren. Erst recht so, wenn die Tora sie nicht so darstellt. Die Tora erwähnt sie, wir wissen, dass sie Symbolen sind, aber die Tora gibt uns ganz wenige Anweisungen und dann müssen wir ganz, ganz viel suchen. Okay.
Ja, ja, ja.